sage jetzt den Herrn Gunter Bach an. Der ist von Solution GmbH. Die meisten kennen wohl eher das Portal wohlbilliger.de. Dann wünsche ich euch viel Vergnügen mit dem Vortrag. Ich werde dann gleich noch hinten die andere Tür noch schließen und werde dann später dann hoffen, dass ihr dann natürlich noch einen schönen Vortrag gehört habt.
Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich heute zu euch sprechen darf, und zwar über Performanzüberwachung im Internet, Webseiten, Performanzüberwachung. Wir haben heute Vormittag schon ein paar Talks gehört, da ging es darum, wie man Webseiten schnell macht. Jetzt gehen wir mal davon aus, das wäre alles erledigt und alles ist schön und schnell. Jetzt gucken wir mal, wie wir das überwachen können. Ja, noch zwei Folien Eigenwerbung sind erlaubt. Ja, ich programmiere schon relativ lange. Mein erster Computer war ein PET 2001, ZX81, C64, den hatte ich relativ lange. Assembler, Pascal, Lisp, Scheme und mittlerweile hauptsächlich Python. Auch auf der Arbeit verwenden wir Python, was mir persönlich sehr gut gefällt. Hatte eine eigene Firma relativ lange und seit Ende 2012 bin ich bei der Solute GmbH. Ganz kurz zur Solute GmbH. Billiger.de kennt vielleicht hoffentlich jemand, sonst hätten wir ein Problem. Ein Preisvergleich mit Vollsortiment. Wir setzen sehr stark auf Open-Source-Technologien und sind auch dort bemüht zu contributen, das heißt, sind dann auch im aktiven Austausch mit der Community. Was ist bei uns spannend? Spannend ist, dass wir viele, viele Daten haben, die wir aktuell halten müssen. Wir müssen natürlich performante, stabile Webseite ausliefern etc. Also es ist so der normale Wahnsinn, Datenbank ins Internet zu bringen. Ja, Webseiten-Performance. Ganz kurz möchte ich nochmal auf die Basics eingehen. Es gibt da zwei große Parts. Es gibt zum einen die Serverseite, es gibt die Client-Seite, also der Server, der die Daten in irgendeinem Application-Server zusammenrendert, ein Template-Engine, Datenbank-Abfragen macht etc. Das ist natürlich total einfach, das Performance hinzukriegen. Das weiß jeder, der das schon mal programmiert hat. Es ist deshalb einfach, weil ich heute halt über die Client-Seite reden möchte. Also über das andere kann man auch sehr, sehr viel reden, aber heute dreht es sich um die Client-Seite. Das wird immer gerne vergessen, wenn man sagt, hätte gerne eine performante Webseite, sagt jeder, ja, meine Server-Time ist 200 Millisekunden. Und nachher rufen die Kunden an, oder bei uns rufen die Kunden, die Endkunden zum Glück nicht an, aber beschwert sich nachher die QA und sagt, eure Webseite braucht 20 Sekunden, bis sie geladen ist. Ja, also solche Geschichten, man muss da halt genauer reingucken. Zur Webseiten-Performance an sich gibt es sehr viele gute Talks, die man auf YouTube angucken kann, Performance Matters, etc. Da möchte ich nur ganz kurz wirklich drauf eingehen, also was man da machen kann. Requests reduzieren, das ist das Übliche, damit im Browser, also ich rede jetzt wirklich nur von der Client-Seite, der Browser braucht halt seine Zeit, um Requests zu laden. Während der Browser Requests lädt, hat der Benutzer weniger CPU-Zyklen zur Verfügung, irgendwelche andere Dinge zu tun. Das ist eine Sache. Natürlich CSS und JS optimieren, Blocking Operations, das sind so die berühmten Dinge, die führen zu zwei Sachen. Zum einen wird die Webseite irgendwie erst so nacheinander aufgebaut und der Benutzer wundert sich, dass er runterscrollt und mit der Maus irgendwo hinklicken will und plötzlich rutscht der Content trotzdem nochmal ein Stückchen runter und man verklickt sich dabei. Das sind so Geschichten, die man vermeiden sollte. Dabei helfen einem Tools, Wislow, PageSpeed zum Beispiel, durch die schiebt man einmal seine Webseite durch und dann sagen die einem, hör mal zu, du solltest ein Content Delivery Network verwenden oder du solltest aus deinen vielen kleinen Bildchen solltest du ein Sprite machen, damit es nur noch ein Request ist oder du hast viel zu große Cookies oder verwende Get-Requests statt Post-Requests etc., solche Geschichten. Also diese Tools geben einem tatsächlich recht vernünftige Hinweise und Anleitungen, wie man seine Webseite beschleunigen kann. So, jetzt haben wir die Webseite performant, alles ist wunderbar. Jetzt wollen wir Geld verdienen. und machen Werbung auf die Webseite oder irgendwelche anderen Fremdinhalte von Facebook, irgendwie das Login oder irgendwie ein pfiffiger Content-Provider, der einem irgendwie total tollen Content, der den Benutzer total interessiert, irgendwie in die Ecke reinrendert. Das machen die mit unserer Webseite. Ja, ich hatte schon erwähnt, Python ist bei uns die Programmiersprache. Gibt vielleicht noch die ein oder andere dezente Referenz an Monty Python in meinem Talk. Ja, also was machen die? Beziehungsweise, ja, was machen sie? Wo machen sie es? Das ist jetzt mal unsere Webseite. Ich habe mal die Stellen markiert, an denen Content von Content-Providern eingespielt wird. Mal mehr, mal weniger. Sieht nebendran jetzt dieser weiße Bereich oder dieser rosa Bereich, an dem sonst nichts zu sehen ist. Dort können Banner hingespielt werden oder halt auch nicht. Da sieht man auch Sparberater, irgendwelche unten so Boxen, da kommt überall Content her. Also es ist eine ganze Menge. Ich habe extra die Startseite geholt, die ist natürlich total überladen, was das betrifft. Ja, also die anderen Seiten sind ein bisschen dezenter. Es dreht sich darum, das Prinzip klar zu machen. Ja, wie lädt man denn diese Content-Provider ein, dass sie einem dort Content auf die Seite spielen? Das machen die natürlich nicht von sich aus, die kommen natürlich nicht vorbei, sondern das geht über sogenannte Ad-Tags. Also ein Ad-Tag, das ist wohl kurz für Advertisement-Tag, nehme ich mal an. Das ist eigentlich der Fachbegriff, um irgendwo Werbebanner einzuspielen, wird aber heutzutage auch tatsächlich verwendet, um tatsächlich jeglichen Content irgendwo einzubauen. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Das heißt, wenn ich jetzt das Template oder meine Webseite irgendwo designe und sage, ich möchte jetzt an dieser Stelle irgendeinem Partner die Möglichkeit bieten, einen Werbebanner einzubauen, dann kann ich das entweder tun, indem ich dort einen Image-Tag reinmache mit einer URL, die halt auf den Partner halt zeigt in irgendeiner Form. Das wäre das Einfachste. Oder ich mache das Ganze mit einem Iframe. Dann ist der Partner im Endeffekt von seinem Platz, wo er das Ganze integrieren kann, etwas beschränkter. Oder sehr, sehr üblich und aber halt auch meiner Meinung nach tatsächlich die problematischste Variante, direkt ein fremdes JavaScript integrieren auf der eigenen Webseite. Das heißt, im Endeffekt liefert man eine Webseite aus, in dem auch nochmal JavaScript-Source-Code ausgeführt wird, den man selbst nicht unter Kontrolle hat. Ja, das kann natürlich fies werden, ist klar. Es gibt natürlich auch Verträge und jeder versucht natürlich nicht, dem anderen seine Seite kaputt zu machen, aber man sieht schon, es kann durchaus problematisch werden. Ja, daher, wir haben gewisse Risiken und Nebenwirkungen, die das Einspielen von Werbebannern und Fremdcontents mit sich bringen. Da gibt es zunächst mal die ganz offensichtlichen, ja, irgendwelche Fehler passieren. Was mir zunächst nicht ganz klar war, das ist schon recht krude, was da teilweise passiert. Also auf der Webseite, die wir eben gesehen haben, auf der Startwebseite sind oder waren, wir haben das mittlerweile auch etwas besser im Griff, waren allein 150 Requests verursacht durch die Werbebanner-Einbindungen. Das heißt, 4 Werbebanner, 150 Requests dazu. Wie kommt's? Ja, wo kommt es her? Naja, in so einem iFrame wird dann halt ganz gern mal nochmal ein iFrame reingeladen. Und in diesem iFrame ein Skript, ein Bild und noch ein iFrame. Und in diesem iFrame dann mal ein iFrame oder mal auch nur ein Skript. Ja, also das ist ja recht öfters mal was Neues, habe ich drunter geschrieben. Das ändert sich auch, das ist das Schöne. Ja. Also dann sagt man irgendwie, jetzt haben sie es irgendwie im Griff, jetzt sind bei uns die Requests nochmal runter. Der Benutzer wartet nicht mehr ganz so lang, bis die Seite da ist. Es ruckelt nicht mehr ganz so viel beim Scrollen, weil der Browser nicht halt gerade wieder dabei ist, 150 Requests zu machen. Und dann eine Woche später gibt es ein neues Werbebanner und dann oder eine neue Technologie beim Einbinden. Ja, und dann passiert es wieder. Ist jetzt momentan sowieso gerade so eine heiße Phase. Firefox 22 droht, Ja? Third-Party-Cookies werden dort nicht mehr akzeptiert. Also ähnlich wie jetzt beim Safari auch schon. Und das ist natürlich für die Werbetreibenden ist ein Riesenproblem, um die Benutzer halt wieder zu erkennen. Ja? Und das heißt, da wird momentan ganz viel mit neuer Technologie gespielt und den Super-Cookies und ja, alles Mögliche. Redirects hin und her. Anderes Problem, JavaScript-Fehler. Das ist dann ungewollt, aber kann auch passieren. In irgendeinem Skript, was wir eingebunden haben, ist ein JavaScript-Fehler drin. Ja, und dann werden irgendwelche JavaScript-Events nicht mehr richtig gebunden, die wir vielleicht benötigen. Also die Seite leidet darunter. So, also was sollten wir tun, wenn wir wissen, dass wir die Third-Party Content-Provider auf unsere Webseite drauf lassen wollen, dann sollten wir sie überwachen, beziehungsweise zunächst mal überwachen wir unsere eigene Webseite. Also die Third-Party-Provider überwachen wäre nochmal eine andere Sache. Hier dreht es sich jetzt darum, tatsächlich die eigene Webseite zu überwachen. Und dazu verwenden wir das Tool HStorage. Wer kennt das Tool HStorage? Hat es, gibt es schon länger, ja, eine Meldung oder nein? Das gibt es seit, ich habe es gleich nochmal auf der Folie drauf, ich glaube seit 2009 gibt es das schon. Also sag ich mal, was ist H? Also das H-A-R, das ist HTTP-Archiv heißt es. Und jeder kann sich das selbst mal im Firefox, im Firebug. Wenn man Firebug aufmacht im Firefox und dann auf das Tab Netzwerk geht, und dann sieht man diese schönen ja, Wasserfall- oder Zeitstrahldiagramme oder wie auch immer. Also man sieht im Endeffekt alle Ressourcen, die nachgeladen werden im Browser. Sieht, wann sie nachgeladen wurden, sieht, wie lange sie geladen haben, sieht, wo wurde die Zeit verbraten, war es das Laden, war es DNS-Lookup, war es weiß der Geier was. Ja, also das ist im Endeffekt das Format. Das Ganze ist JSON-basiert, kann von diesem Tool exportiert werden, ja, und kann dann weiterverarbeitet werden. Ja, und ein Tool, um das Ganze weiterzuverarbeiten und auszuwerten, ist dieses HStorage. 2011 wurde es, also noch doch gar nicht so alt, von Pavel Palau wurde das entwickelt. Auf Google Code ist es zu haben. Das ist eine Web-Anwendung, Python basiert, das kam uns entgegen, MongoDB ist drunter und die Idee ist dort, dass man händisch solche H-Files, wo man sie auch immer her hat, zum Beispiel aus dem Firebug, dort hochlädt mit einem File-Upload und dann kann man dort sich, ich mach's mal gerade hier, hübsche Graphen angucken. Gehe ich gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Das heißt, so sieht dann die Oberfläche aus und kann dann Auswertungen machen etc. Ich gehe nochmal kurz eins zurück, genau zu unseren Erweiterungen. Also dieses händische Uploaden, das reicht natürlich nicht, wenn man eine Überwachung machen will. Man will ja nicht alle 5 Minuten den Firefox aufmachen und die Sachen Tag und Nacht hochspielen, sondern man benötigt halt einen Automatismus. Und wie das immer so ist, wenn man irgendwie den Auftrag kriegt, man soll die Webseite mal Performance überwachen, sagt man sich, was gibt's denn da Schönes? Naja, HStorage gibt's. Naja, fehlt ja nur noch dieser Automatismus, das Ganze hochzuspielen. Sowas ist ja auch recht schnell programmiert. Dann merkt man recht schnell, super, jetzt hast du das Ding irgendwie mal einen Monat laufen lassen. Fehlt aber die Massendatentauglichkeit. Das heißt, es ist einfach nicht mehr möglich, mit der ganzen Masse von Daten, die dann automatisch in das HStorage reingepumpt wurden, in irgendeiner Form noch Auswertungen zu machen. Das heißt, das Erste, was wir gemacht hatten, war dann halt die Massendatentauglichkeit zu erreichen, Performance, Zooming etc., solche Geschichten. Die Möglichkeit, noch Screenshots hochzuladen. Das heißt, wir laden bei jedem Sample, Performance-Sample, was wir machen, laden wir auch immer noch gleichzeitig einen Screenshot mit hoch. Das ist deshalb wichtig, damit, wenn wir feststellen, oh, irgendwann, dann und dann war die Performance der Seite irgendwie schlecht, dass wir auch sehen, was wurde denn dargestellt. Zum Beispiel sieht man dann, es ist immer dann schlecht, wenn dieses eine Banner zu sehen ist. Ja, dann hat man da schon mal irgendwie auch einen visuellen Hinweis, dass es womöglich mit diesem Banner zu tun hat. Wenn man auch Bilder hochspielt, sollte man sich Gedanken machen über eine Garbage Collection, das heißt eine H-Cleaner, wann wirft man die Daten wieder weg? Sonst muss man ständig zum Admin rennen und sagen, ja, hast du noch irgendwo ein paar Terabyte für die MongoDB rumfliegen? Das geht zwei, dreimal und irgendwann haut er einem dann an die Backe. Ja, das kann der Haarcleaner dann wieder aufräumen. Weitere Anforderung war dann, na, jetzt machen wir es dann gleich richtig und sagen, wir können halt nicht nur einzelne URLs Performance überwachen, sondern wir können auch eine Web-Applikation, also Klickpfade, das heißt, wir haben die Möglichkeit, Benutzerinteraktion zu simulieren und Formulare auszufüllen, Knöpfe zu drücken und so weiter. Also das, was man von so Web-Automation, Selenium etc. halt kennt. Genau, und das kann man dann auch abspeichern und die Performance auswerten. Ja, das ist schon mal schön. Ich bin noch nicht fertig. Ja, das hatte ich eben gezeigt. Ja, ich habe ein paar Screenshots mitgebracht. Ich wollte es live vorführen, hatte dann doch die Hosen voll, dass es irgendwie nicht richtig funktioniert, habe ein paar Screenshots gemacht. Ich hoffe, man kann es dann nachher auch halbwegs erkennen. Ich werde auf die einzelnen Sachen hinweisen, die wichtig sind, meiner Meinung nach. So, also das wäre jetzt mal so eine Auswertung über einen Zeitraum von 4 Monaten. Sieht man eine gewisse Baseline, man sieht verschiedene Farben. Das ist einmal die Time to First Byte, das heißt, wann hat der Server das erste Mal uns das erste Byte zurückgeliefert? Das ist die Total Server Time. Das würde bedeuten, wie lange hat der Server insgesamt gebraucht? Wir haben Geschichten wie die Total Time. Das wäre die Zeit vom Aufruf der Seite bis zu dem Zeitpunkt, wo der Browser oben nicht mehr nudelt, ja, wo halt einfach dann die Seite fertig geladen ist. Das ist alles original H-Storage-Funktionalität. Das kommt auch direkt mit diesem H-Format mit. Das ist jetzt also kein größeres Hexenwerk für uns gewesen. Und man sieht hier schon mal eine schöne Auswertung. Man sieht auch gewisse Änderungen. Man sieht hier in der Mitte ist da so ein Plateau drin. Das lag daran, weil wir vorher noch einen Fehler gemacht hatten und die CSS, die Stylesheets nicht geladen hatten. Da hat man dann gemerkt, jetzt die Screenshots, die wir haben, die sehen ja alle so seltsam aus. Haben reingeguckt und zu dem Zeitpunkt, mal gerade gucken, kann ich das hier irgendwie zeigen? Ist doch bestimmt ist ein tolles Programm. Moment hier. Pfeil. Ha, da ist er. Hier, an dieser Stelle haben wir dann gemerkt, oh, CSS fehlt. Ja, war ein Fehler. Plötzlich war es dahin mit der schönen Performance. Ist auch immer blöd, ne? Man macht irgendwie eine Messung und ist total stolz und sagt, hey Chef, unsere Webseite performt super. Ja? Und dann misst man richtig und dann geht man hin zum Chef und sagt, na, so toll ist es doch nicht. Naja, okay. Aber er hat es mit Fassung getragen. So, genau. So eine kleine Pseudo-Live-Demo. Also, das ist jetzt die H-Storage, wie wir sie erweitert haben. Zunächst mal sieht man die ganzen URLs, beziehungsweise die ganzen Plans. Man kann halt mehrere Tests parallel fahren. Unter anderem dann halt die hier würde man hier draufklicken, billiger.de. Gucken, ja, kann er, super. So, dann sähe das Bild so aus. Man hat erstmal einen Überblick, eigentlich wie eben auch. Dann sagt man sich, gut, ich möchte mal reinzoomen. Zum Zoomen selektiert man dann halt so einen Bereich, zieht es auf, lässt los und kommt dann irgendwann mal zu einer Ansicht, wo man dann tatsächlich einzelne Messungen sieht. Sieht man hier so ein paar Löcher zwischendrin, das liegt daran, dass dort noch der alte Fetcher hinten dran läuft, der nur ein Sample parallel nehmen kann. Und wenn man sieht, man sampelt irgendwie 50 URLs parallel, setzt die alle hintereinander, dann braucht das schon mehr als 5 Minuten, bis diese 50 URLs komplett durch sind. Das liegt daran, der muss ja auch komplett warten, bis die Seite komplett geladen ist. Und so ein Browser ist auf so einer kleinen Virtual Machine schon auch ein Performance-Faktor, das darf man nicht vergessen. Also da läuft ein Selenium, komme ich noch gleich dazu, da macht dann halt ein Firefox auf und das ist schon einiges an Performance, was man braucht zum Messen. So, was ist hier auffällig? Da ist ein Peak drin. Da fragt man sich mal, naja, okay, gucken wir uns mal genauer an, haben wir da ein Problem? Was ist da los? Das heißt, man klickt auf diesen Peak drauf, dann markiert er diesen Peak und man bekommt unten drunter Details. Die Details könnt ihr jetzt schlecht lesen. Ich sage einfach mal hier, man sieht, die Full Load Time sind an dieser Stelle 8 Sekunden. Das ist zu viel. Nimmt dann mal einen Vergleichspunkt nebendran und sieht hier, 1,5 Sekunden etwa Load Time von der Seite. Wie gesagt, das ist die Full Load Time, also serverseitig sind da, ich kann es gerade sagen, wie viel war das hier? Kann es jemand lesen? Ich weiß gar nicht. Server Time. Na, ich lüge mal, es dürften sehr wahrscheinlich so 200 Millisekunden sein oder so. Wie gesagt, Server Time ist easy. Die meiste Zeit wird im Client verbraten. So, 1,5 Sekunden, das wäre unsere Challenge, unsere Baseline. Ja, und dann gucken wir sich die Screenshots dazu an. Das heißt, ich scroll mal runter. Ja, dann habe ich unten so Tabs und da sieht man hier oben Screenshot. Klick drauf, sieht dann den Screenshot zu diesem Zeitpunkt, wie ich es hier oben angewählt habe. Das ist nochmal dieser Peak. Vergleich das mit dem nebendran, kann also so hin und her klicken und sehe dann, naja, okay, da war irgendwie was anders. Ne? Und hat dann die Vermutung, das könnte es vielleicht sein. Scrollt dann weiter runter und kommt zu diesem H. Zu dieser Darstellung, wie wir das eben auch in dem Firefox, in dem Firebug gesehen haben. Sieht dann hier, naja, 6 Sekunden für irgendwie einen Teil. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, was es ist, das wäre gemein. 6 Sekunden und vergleiche das mal mit dem Datenpunkt nebendran. Naja, da sind es dann nur noch 500 Millisekunden. Jetzt auch nicht so doll. Also man sieht schon, hier dieses eine Teil braucht immer irgendwie ein bisschen länger. Ja? Aber 6 Sekunden, das wären dann die 8 Sekunden im Ergebnis, das geht gar nicht. So. Mit anderen Worten, das ist der böse Bube. Da sollte man mal gucken, wenn das öfters auftaucht. Man hat jetzt gesehen, es war jetzt hier nicht so oft, war nur ein Peak. Aber dann sollte man mal mit den entsprechenden Leuten reden. Weil das ist alles, was man dann tun kann. Ja, man könnte natürlich auch sagen, wir verbannen sie von unserer Seite. Wenn es jetzt derjenige ist, der den meisten Umsatz bringt, wäre das nicht so gescheit. Ja, kurz der schematische Aufbau. Kennt jemand ein paar Komponenten, die da drauf sind? Selenium? Ja. Also Selenium ist die Basis für den Browser. Selenium selbst gibt relativ wenig Performance-Daten von sich freiwillig preis. Dazu gibt es den super Browser-Mob-Proxy. Ich weiß jetzt gar nicht, wer den geschrieben hat, aber das ist so, ist eine super Kombination. Also auf der Browser-Mob-Proxy-Seite ist dann auch beschrieben, wie man mit Selenium dort zusammen dann halt diese H-Files rauskriegt. Das heißt, man ruft einfach eine URL auf und kriegt dann das H-File als JSON-String dann zurückgespuckt. Das Ganze macht der H-Feeder. Der H-Feeder agiert halt aufgrund von Plänen, die man anlegt. Also zeitlich kann man festlegen, wie oft was geprüft werden soll, ob Screenshots gemacht werden sollen, ob wie lange die Screenshots aufgehoben werden sollen, etc. Und das Ganze geht dann, habe ich hier mal so als Art Datenbank dargestellt, aber das ist halt dieses von uns angepasste Hasdeutsch-Teil, werden die Daten dort reingeschoben. Ja, zusammenfassend kann man also sagen, klar, Performance, User Experience wird von den Content-Partnern beeinflusst. Man sollte kontrollieren, man muss kontrollieren. Eine Möglichkeit ist selbst, das Ganze direkt auf der Webseite so zu kontrollieren, wie der End-User das sehen würde. Und man sollte darauf achten, dass man halt nicht nur ein paar Daten erfasst, sondern halt möglichst irgendwie alles erfasst, was man bekommen kann. Weil man weiß nämlich nie so genau, wo dran das nachher liegt, dass die Webseite langsam ist. Also H ist halt schon mal wirklich eine gute Sache. Man sieht halt schon mal tatsächlich, wann wurde was geladen. Es ist noch lange nicht alles. Es wäre noch spannend, JavaScript-Fehler womöglich oder JavaScript-Performance zu erfassen. Das wäre aber eine Geschichte, die noch programmiert werden müsste. Ja, jetzt haben wir im Endeffekt die H-Storage, mit der H-Storage herausgefunden, welche Ressource unsere Webseite womöglich langsam macht. Damit haben wir aber noch keinen Schuldigen gefunden, beziehungsweise dazu können wir jetzt den HRT, den HTTP Request Tree, gebrauchen. Dabei ist die Fragestellung die folgende. Der Browser lädt viele, viele Ressourcen nach. Wir haben jetzt schon gesehen, irgendwie 150 Ressourcen, meinetwegen allein von irgendwelchen Third-Party Content-Providern. Man sieht die URL, von der geladen wird. Man sieht aber nicht unbedingt, ja, von wem das ist. Man hat ja Verträge dann meinetwegen irgendwie mit drei Providern. Und die haben dann irgendwelche Unterverträge, die dann wieder irgendwelche Unterverträge haben. Ich nehme mal an, daher kommen auch diese ganzen Redirects dann wieder, weil irgendwie jeder packt ja nur einen Redirect dazu. Ja? Aber dadurch, dass man das immer weiter subcontractet, hat man dann nachher dann schöne viele Redirects. Genauso halt dann auch mit den Abhängigkeiten und den Zuständigkeiten. Man möchte natürlich aber herausfinden, was ist die Ursache, was ist ja, die Wurzel des Übels, ne? Oder wie sagt man, genau, die schwarzen Schafe habe ich da geschrieben. Argumentationshilfe, ganz, ganz wichtig, ja, weil je nachdem, mit wem man halt spricht, ne, man ruft den Content Provider an und kriegt halt als Antwort, no, I didn't, ja. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ja, dann rennt man zum Chef und sagt, ja, nö, die waren es nicht. Und dann sagt der Chef halt, yes, you did. Und die Argument-Klinik ist vollständig. Ja, deshalb HRT. HRT ist, wen wird's wundern, in Python geschrieben, verwendet wiederum Selenium, alternativ auch PhantomJS. PhantomJS ist auch so ein, ist also ein Headless-Browser, auch eine super Sache, hat so ein kleines bisschen Probleme mit JavaScript, waren wir vielleicht auch selbst oder ich vielleicht auch zu blöd, das richtig zu machen, aber mit Selenium haben wir die besseren Ergebnisse erzielt. Verwendet Graphis zur Visualisierung, wer kennt Graphis? Ja, damit kann man diese wunderschönen Bäumchen machen. Naja, schön nicht, aber einfach. Das war das Entscheidende. Und das HRT selbst, eigentlich der Hauptteil, ist ein Injecting Proxy. Das zeige ich noch gleich. Ich möchte ein kleines bisschen erzählen. Das war bei dem HRT war's ziemlich spannend. Also ich habe da relativ lang an dem Teil rumgeschrieben. Ich weiß nur so 2-3 Wochen oder so, bis es mal irgendwie vernünftige Ergebnisse geliefert hat. Das Problem ist nicht ganz trivial, diese rauszufinden, welche Ressource ruft welche Ressource auf der Webseite auf. Ja, also ich habe meinetwegen auf meiner Webseite habe ich ein Ad-Tag drin, also ich rufe ein JavaScript von irgendeiner anderen Domain auf und dieses JavaScript erzeugt per Document-Write nochmal einen JavaScript-Aufruf, wieder von einer anderen Domain und ich möchte jetzt genau diese Abhängigkeit sehen. Ich möchte halt wissen, okay, dieses JavaScript hat folgendes weiteres JavaScript erzeugt und damit folgenden Aufruf gemacht. Das ist, vielleicht wäre es möglich, wenn man irgendwie mal im Browser selbst irgendwo im Source Code rumguckt oder vielleicht auch mit einer Extension, also irgendeiner Browser-Extension ist es vielleicht möglich, aber auf JavaScript-Ebene kriegt man diese Information nicht raus. Ja, man kann also nicht feststellen, wer hat jetzt dieses iframe erzeugt. Ja, wenn es denn dann da ist, ist es da, aber ich weiß halt nicht, wer es erzeugt hat, welches JavaScript es erzeugt hat. Das ist nicht trivial. Die erste Idee, das umzusetzen, war dann halt, naja, ich mache halt genauso so ein Proxy dazwischen, modifiziere das HTML und das JavaScript und das CSS auf die Art und Weise, dass ich da irgendwie so eine Annotation dran klatsche und irgendwie sage, okay, das JavaScript schreibt irgendwo hin, dass es jetzt ein iframe macht. Das war so die erste Idee, habe mich dran gesetzt und bin dann gescheitert relativ schnell, weil es ist so ein bisschen die unheilige Allianz. HTML, JavaScript, CSS ist noch relativ, na, obwohl kann man auch schön reinmischen, aber HTML und JavaScript ist halt nie alleine. Ja? Ich habe halt irgendwo ein HTML-File, in dem HTML-File sind im allerschlimmsten Fall dann auch nochmal irgendwie Ahref mit JavaScript-Doppelpunkt und hinten dran ist dann JavaScript eigentlich in einem syntaktisch gesehen in einem HTML-String. Ja, in einem Attributstring. Das sind so Geschichten, die das Ganze dort schwierig machen. Und es muss halt akkurat sein. Das heißt, es muss wirklich mit dem ganzen Quatsch, den man in der bösen, weiten Welt zurückbekommt, muss es halt funktionieren. Weil wenn es nur ein JavaScript-Fehler erzeugt, dann ist der ganze Flow unterbrochen und ich kann das Ergebnis nicht verwerten. Es muss also stabil sein. Die zweite Idee war dann, naja, dann machen wir es halt mal ganz anders und versuchen mal einen Trick, indem wir dem Browser, wenn wir den ersten Aufruf der Seite machen, vorgaukeln, als ob alle anderen Ressourcen, die er nachladen möchte, alle anderen JavaScripts oder Bilder oder iframes, dass die überhaupt nicht vorhanden sind. Das heißt, der Proxy hängt dazwischen liefert meinetwegen www.billiger.de/index.html aus. Dann hat der Browser ja die ganzen JavaScript-Schnipsel, die er nachladen will, meinetwegen von myway.de/myfunkyapi.js. Und dann sagt der Proxy, nö, gibt's nicht, 404. Gut, sagt der Browser, machen wir weiter, laden alles an, versuchen alles nachzuladen und es gibt immer 404er. Dann drücken wir F5 im Browser und liefern die erste Seite aus und das erste JavaScript. Das heißt, das MyWay, MyFunky, API, JS wird ausgeliefert. Da drin ist ein weiterer Aufruf, der dann folgt und der Browser ruft dann nochmal das nächste Skript auf. Da sagen wir wieder, nee, 404. Und so machen wir das 150 Mal, ja, drücken 150 Mal F5 und laden alles nacheinander rein und bauen uns somit dann den Abhängigkeitsbaum auf. Und wissen dann im Endeffekt, wenn ich das nachlade, dann wurde das angefragt. Lustige Idee, programmiert einfach mal so. Ist natürlich Quatsch, funktioniert nicht, weil wenn ich halt eine Seite nur halb lade, 404, kriege ich JavaScript-Fehler. Ja? Und womöglich ist es dann so, dass die ganze Zeit überhaupt nichts nachgeladen wird, bis ganz zum Schluss das eine Schnipsel, meinetwegen die jQuery, die dann halt kommt, ganz unten geladen wird und dann plötzlich zack, werden alle anderen Sachen nachgeladen. Ja? Also das kann so nicht funktionieren. Es war nur insofern lustig, weil ich musste dabei dann so ein kleines bisschen URL-Normierung machen. Ja, ich wollte natürlich immer wieder denselben Content ausliefern. Das heißt, ich musste im ersten Run tatsächlich alles ausliefern, das alles cachen. Und dann hatte ich festgestellt, selbst wenn ich F5 drücke, dann ändern sich die URLs ständig von das, was angefragt wird. Warum? Naja, klar, die haben dann ein Random drin oder sonst irgendwas. Das heißt, wenn ich dieselbe Seite nochmal ausführe und exakt denselben Inhalt zurückliefere, kriege ich trotzdem andere Anfragen gestellt. Zufallsgenerator drin und noch viele andere Sachen. Zum Beispiel, viele Werbetreibende merken sich, wie tief man runterscrollt. Warum? Ist auch klar, die wollen wissen, ob man das Werbebanner unten überhaupt gesehen hat oder hat sehen können. Oder die merken sich in einer abstrakten Form, wie ich die Maus über die Seite bewege. Das heißt, wenn ich die Maus zuerst linksrum bewege, wird eine andere URL aufgerufen, als wenn ich die Maus rechtsrum bewege. Ja, das sind so lustige kleine Dinge, die man dann nebenbei da feststellt. Ja, hat nichts mit dem Thema zu tun, aber fand ich doch spannend. Ja, genau, also, jetzt habe ich gar nicht verraten, wie habe ich es eigentlich gemacht. Gehen wir mal zurück. Das ist eigentlich Quatsch, kann auch hier bleiben. Nachdem ich dann festgestellt hatte, dass auch die zweite Idee nichts taugt, bin ich nochmal zur Idee 1 zurückgegangen und habe gesagt, okay, dann machen wir es jetzt richtig. Und habe ich halt einen JavaScript-Parser und CSS-Parser und HTML-Parser geholt und habe die drei miteinander verheiratet. Und das Prinzip ist jetzt halt so, dass der HRT-Client, also das ist dann das Selenium oder das PhantomJS, einen Aufruf von dem Target macht, www.billiger.de, die Wolke, da kommen dann halt die ganzen Third-Party-Aufrufe dazu. Der Proxy hängt dazwischen, das ist also der zweite Teil von dem HRT, und der macht dann Folgendes. Und zwar, das wäre jetzt mal ein Teil von unserer Webseite, da sieht man das Document Write, welches wieder ein JavaScript erzeugt, und dieses JavaScript lädt dann ein Banner nach. Ja? In der ursprünglichen Version fehlt dieser rote Teil. Das heißt, dieser rote Teil ist das, was der Proxy mit reinpackt, syntaktisch. Und dabei ist halt folgende Idee, weil ich ja weiß, auf welcher Seite ich mich gerade befinde als Proxy, habe ich jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, doc-ID gleich AAA, das ist nicht AAA, das ist halt irgendwie einfach eine ID in irgendeiner Form, die diese Seite, die Index-HTML-Seite, in dem Fall eindeutig identifiziert. Und hinten dran ist dann SRC ist gleich, das ist die eigentliche URL, die geladen werden sollte. Und durch diese Parent-Child-Beziehung kann ich den Baum nachher dann aufspannen. Das ist eigentlich jetzt der ganze Trick. Ja, und so sieht ein Baum dann in schön aus, wenn man ihn der Grafikerin gegeben hat, nachdem sie dann gesagt hat, der Graph-Viz-Node sieht hässlich aus. So ist es original. Ja, also das wäre jetzt tatsächlich der Output, sehr kondensiert. Also wie gesagt, das auf unserer Webseite zum Beispiel, da ist das Ding wirklich ziemlich groß. Es gibt auch andere schöne Webseiten, die sehr, sehr große Bäume erzeugen. Aber man sieht es hier, ja. Das ist die Idee. Billiger.de hinten dran. Ich habe mal einfach den ganzen Kruscht hinten weggelassen. Combined.js, das ist was von uns. Das ruft dann wieder eine Loading-Anim auf. Soweit, so gut, alles schön. Google selbst, das wird dann sehr wahrscheinlich ein Skript aufgerufen, was dann wiederum ein Skript aufruft, das dann ein iFrame aufmacht und in dem iFrame nochmal ein iFrame aufmacht. So. Hier ein anderer Partner lädt nochmal ein JavaScript nach und packt da unten dann in einem iFrame irgendwelche anderen URLs rein. Das ist jetzt alles nur Beispiel, das sind jetzt nicht die bösen Buben, ja. Das ist, ja, soll das nur verdeutlichen. Ja, was bleibt zu tun? Licht einschalten zum Beispiel, genau, danke. Was bleibt zu tun? Ja, eine ganze Menge. Also man kann sich gerade bei HasDeutsch und bei HRT kann man sich natürlich noch viele, viele, viele Erweiterungen ausdenken. HasDeutsch selbst bietet zum Beispiel momentan noch keine Möglichkeiten, direkt irgendwie Queries über die Informationen, die man in dem H drin hat, zu machen. Das heißt, ich kann nicht fragen, gib mir die langsamsten Requests der letzten 10 Jahre aus, naja, der letzten 3 Monate oder so aus. Das wäre vielleicht ganz spannend. Oder das HRT auch noch zu integrieren, dass ich halt auch immer sehe, das, was ich gesampelt habe, wie war denn dort die Abhängigkeit? Das ist momentan nicht der Fall. JavaScript Profiling, super spannend, sollte man eigentlich, will man eigentlich auch haben. Ja, und noch ja, nicht um noch ein Flamewort zu starten, aber man könnte zum Beispiel auch die MongoDB durch eine Datenbank ersetzen. Ja, könnte noch eine Versionsnummer dran machen. Man könnte den Namen vielleicht ändern, weil ich glaube, es ist, hat nicht mehr so viel zu tun, was die ursprüngliche HasDeutsch hätte sein sollen. Also es ist wirklich schon sehr jetzt auf dieses Thema, ich möchte automatisiert die Daten speichern. In der ursprünglichen HasDeutsch war eher der Fokus drauf, ja, ein kleines bisschen schönere Auswertungen zu machen, aber nicht dieser Automatismus hinten dran. Masse statt Klasse gegen, na, lassen wir, okay. HRT könnte man ein bisschen stabilisieren, man könnte eine Web-Oberfläche drüber machen. Also da gibt es ja, viele gute Ideen oder auch schlechte. So. Kann ja dann, ihr seid gerne eingeladen, da mitzuarbeiten. Ja, also die HasDeutsch, einmal oben die URL des Originals. Das Ganze ist dann geklont als, heißt immer noch HasDeutsch. Unten drunter HFeeder, HCleaner. Also wir selbst sind in der Firma mehr auf GitHub unterwegs, deshalb ist das so ein bisschen jetzt getrennt. HRT gibt es auch bei GitHub. Ja, und ihr dürft mich auch gerne kontaktieren. Ja, ich weiß nicht, gibt es die Vorträge nochmal im Netz? Ne, bestimmt, ne? Also ja, das heißt, wer Interesse hat, kann das nachher gucken. Ja, das war's dann im Endeffekt. Gibt es Fragen? Ja, ja. Man kann sich ja vorstellen, sowas mit Produktionen laufen zu lassen, um auch schon relativ gegen festzustehen und abzuschätzen. Ja. Ja. Also der Hinweis war, dass auch die Komplexität von der DOM-Struktur, von dem HTML, das man produziert, in irgendeiner Form spannend wäre zu überwachen. Ich hab's nicht, bin nicht drauf eingegangen. In dem HasDeutsch selbst ist PageSpeed integriert. Also man hat im Endeffekt dann wirklich zu jeder Messung auch genau diese Hinweise, kann man noch etwas verbessern an der Stelle. Ja. Ja, wir sammeln da sehr viel. Also das war tatsächlich so die Idee, möglichst umfassend Daten zu sammeln, was man kriegen kann. Weitere Fragen? Gut, dann bedanke ich mich. Entschuldigung, es blendet.
Diese H-Files oder so?
Jetzt geht's. Bitte noch
einmal. Gibt es dann auch so Packages, um die H-Files dann meinetwegen in so Statistikprogramme wie R oder so zu einzuladen und auszuwerten?
Noch nicht, aber wenn du es programmieren würdest, dann ist eine gute Idee. Ja, tatsächlich. Gibt es tatsächlich noch nicht, nein.
Und H-Files kann man dann auch so mit anderen Browsern so erzeugen, wie Opera oder so?
Ja. Also dieses H-Format ist tatsächlich in irgendeiner Form ein Standard. Ja, das gibt es mit hier und da gewissen Abwandlungen. Probleme gibt es bei den Zeitstempeln. Die sind sich nicht einig, in welcher Form die Zeitstempel gespeichert werden sollen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber sonst ist das gut austauschbar, ja.
Noch weitere Fragen? Aber jetzt ist wirklich die Gelegenheit.
Keine Angst, ihr müsst es nicht direkt programmieren, wenn ihr jetzt irgendwie fragt, ob... Gut, dann vielen Dank und noch viel Spaß.